Genau, ich habe aus dem Volo mitgenommen, so nach Aufnahmen oder Kollegengesprächen, was auch immer man so gemacht hat. Es war nie so schrecklich, wie es sich angefühlt hat. Auf der anderen Seite war es aber auch nie so geil, wie es sich angefühlt hat.
Achtung, Achtung, coole Folge Alert. Leute, ich habe wieder so eine tolle Frau für euch gefunden. Ist ein Hammer Neuzugang heute, wirklich. Da geht mir richtig das Herz auf. Ich dachte, sie sagt safe up. Da haben wahrscheinlich meine DFB-Vorurteile gegriffen. Aber ganz im Gegenteil. Sie war sofort dabei und hat noch richtig sweet gesagt, dass sie Angst hat sozusagen, das sind jetzt meine Worte, dass das Team vielleicht sogar eine Nummer zu cool für sie ist. Nix da natürlich, das werdet ihr in der nächsten Stunde auch sofort selber merken. Sie ist Pressesprecherin der deutschen Männer-Fußball-Nationalmannschaft. Einfach mega nett, professionell, hat richtig was auf dem Kasten und hat auch noch einen richtig coolen Humor. Sie hat sich ihren Weg nach oben ganz alleine erarbeitet und hat einfach so viel für uns mitzugeben. Was alles in ihr Arbeitsfeld gehört, wie sie die Kadernominierung und den großen Wechsel der Nationalmannschaft von Adidas auf Nike dieses Jahr erlebt hat und ganz viel mehr, das hört ihr jetzt in der neuen Folge. Ihr könnt euch wirklich auf sie freuen. Hier ist für euch Franziska Wille.
Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alle Infos, die ihr für einen Kontakt zu Andi braucht, gibt's in den Shownotes.
Das finde ich super witzig und kann sofort damit relaten in so vielerlei Hinsicht. Was würdest du sagen, ist so ein bisschen das Takeaway? Ist alles irgendwas in der Mitte?
Ja, es relativiert, glaube ich, einfach so ein bisschen einzelne Umsetzungen, aber auch einzelne, man muss es ja nicht nur auf journalistische Umsetzungen beziehen, einzelne Situationen im Leben. Weil wenn man die mal ins große Ganze einordnet, dann ist es tatsächlich nie so ein Drama, wie man vielleicht im ersten Moment draus macht oder wie es sich anfühlt. Und auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal auf dem Teppich bleiben, wenn man denkt, boah, jetzt habe ich gerade was richtig Geiles gemacht oder erlebt. Auch das kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen in den Kontext einordnen.
Ich lieb's wirklich total. Und das sagst du dir ab und zu auch bis heute immer wieder?
Ja.
Entweder wenn es scheiße oder besonders gut lief?
Ja, ich meine, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber tatsächlich habe ich so, was gefühlte Fehler angeht, echt Probleme gehabt, damit umzugehen. Und es ist auch immer noch ein Lernprozess. Aber da hilft dieser Satz tatsächlich an der einen oder anderen Stelle doch sehr. Und ich fand es ja auch im Volo irgendwie total spannend, weil es ist wirklich so, wenn man so ein total geiles Gefühl hat, hört man sich's nochmal an und denkt so, oh, da waren ja doch ein paar Momente, die waren jetzt irgendwie nicht so super. Und andersrum genauso. Also es war jetzt nie eine Vollkatastrophe.
Ja, und vielleicht halt auch keine Fernsehgeschichte.
Ja, ja, genau.
Geil. Schönes Wandtattoo auch.
Pulitzerpreis habe ich leider noch nie bekommen.
Wer weiß, was noch kommt. Aber bevor wir wissen, wer hier eigentlich den Pulitzerpreis auf jeden Fall zielgerichtet ansteuert, wollen wir uns erstmal noch die Zeit nehmen und dich ganz entspannt und in aller Förmlichkeit vorstellen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns bist, liebe Franzi. Ich hoffe, auch Franzi ist okay.
Ja,
in
absolut.
Den E-Mails hast du Franzi geschrieben, deswegen bin ich da drauf gesprungen. Und falls du schon mal eine Team Lisa-Folge gehört haben solltest,
natürlich,
dann weißt du ja auch, dass du dich jetzt selber vorstellen darfst mit deiner persönlichen FIFA-Karte. Was steht bei Franzi Wille drauf?
Erstmal sage ich danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr. Und genau, ich bin Franzi, nennen mich auch alle so, vollkommen okay. Bin 32 mittlerweile und Pressesprecherin der Fußballnationalmannschaft der Männer. Und leider stehen da nicht so viele Skills fußballerisch drauf, weil ich nie selber Fußball gespielt habe. Mal Volleyball, aber leider nie auf dem Platz. Ich schaue es aber total gerne. Und ja, deswegen bin ich auch in diesen Bereich gekommen.
Aber stehen da sicherlich noch ein paar andere Skills drauf, abseits von Volleyball- oder Fußballfeldern? Du weißt ja sicherlich auch, dass es hier gar nicht darum geht, wie gut du dribbeln kannst oder wie krass deine Torschuss-Skills sind. Wenn du noch mal so ein bisschen nachdenkst, was müsste noch auf so eine Karte, um dich zu beschreiben als Mensch?
Julian hat das letztens über Thomas Müller gesagt. Ich habe nicht ganz so viel Humor, glaube ich, oder nicht ganz so guten. Aber so ein bisschen dieses Connecten, Connector sein, passt vielleicht ganz gut. Weil ich glaube, ich generell ein harmoniebedürftiger Mensch bin, aber dadurch auch ganz gut vermitteln kann, was so unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Charaktere angeht. Das ist, glaube ich, ja, so ein Punkt, der da draufstehen würde. Und vielleicht reden, wie man unschwer hört, das mache ich auch ganz gerne.
Oh, Connector gefällt mir besonders gut. Was macht das für dich aus? Wie definierst du einen guten Connector? Und sorry, ich habe voll den Frosch im Hals. Ich muss ein paar Mal husten, glaube ich, heute.
Gar kein Problem. Ich glaube, ja, es geht vielleicht weniger darum, dann dieselbe Meinung zu vertreten wie der Gegenüber. Aber ich glaube, es hat ganz viel mit Empathie zu tun. Also einem gewissen Verständnis und der Möglichkeit oder der Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen und da in gewisser Weise, ja, ich weiß nicht, ob Mediator, aber so eine Plattform zu bieten, Menschen und Dinge einfach zusammenzubringen und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ist so ein bisschen so eine Schnittstellenfunktion, die ich jetzt, glaube ich, in meiner, so lange ist ja noch nicht, aber beruflichen Laufbahn auch öfter schon inne hatte. Und ja, auch so im Familienleben. Also ich bin die Älteste von 4 Geschwistern. Auch da würde ich sagen, kommt mir eher so die Rolle zu der das verbindende Element, sagen wir so.
Spannend. Und du hast dich jetzt hier gerade so, so klein gemacht und gesagt, so lange ist deine Karriere ja auch noch gar nicht. Also wenn man mal so in die Recherche geht, dann steht da schon einiges. Und ich bin auch total gespannt, wie du das so rückblickend nochmal bewertest. Also vielleicht können wir da zusammen nochmal einsteigen, bevor wir dann natürlich auf deinen aktuellen Job einsteigen oder eingehen, der mich natürlich auch total interessiert. Du hast an der SPOHO in Köln studiert, ganz klassisch.
Genau.
Und bist dann nach Leipzig gegangen. Wieso hast du dich denn damals schon für, also beides Sport, Journalismus und Journalistik im Master dann, wieso hast du dich dafür schon so früh entschieden?
Eigentlich ging es schon viel früher los. Also Sport war bei uns tatsächlich, gerade bei meiner Mutter, ein sehr großes Thema. Mein Opa war Schalke-Fan, deswegen ich auch. Bei uns zu Hause lief eigentlich am Wochenende sehr viel Wintersport. Das ist, glaube ich, so die Ecke, wo ich eigentlich herkomme. Aber klar, in Deutschland kommt man dann an Fußball nicht vorbei, geprägt durch den Opa.
Ja.
Und schon damals war das so, dass ich eigentlich immer so die Nachberichterstattung oder die Rundumberichterstattung rund um die Wettbewerbe super spannend fand. Und da war eigentlich irgendwie schnell klar, ich meine, als Kind hat man immer so dann den Wunsch, ich werde mal Moderatorin, ne? Weil das ist ja das, was man sieht.
Ja.
Das ist es nicht geworden, aber das Berufsfeld ist irgendwie schon geblieben.
Ja, voll ähnlich. Und im Grunde moderierst du ja auf jeden Fall auch, zumindest teilweise inzwischen. Aber lass uns dann nochmal drauf eingehen, weil ich weiß, dass ganz viele das auch spannend finden, aber viele finden es auch tough, einen Fuß in diese Branche zu kriegen. Du hast Praktika gemacht bei Sky, bei Eurosport. Wie bist du dann eben vom Wunsch ins Handeln und in die Branche gekommen?
Ich glaube, im Endeffekt sind es super viele auch glückliche Umstände. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nichts dafür getan habe. Nö.
Nee, du hast bestimmt was getan, ja.
Aber ich habe zum Beispiel an der SPOHO 2-mal den Aufnahmetest gemacht. Aber damit fing es schon an. Und erst beim 2. Mal gab es überhaupt diesen Studiengang. So, also es war auch ein bisschen Glück quasi, beim ersten Mal da gefailt zu haben oder zu sein, ich weiß gar nicht mehr. Und das dann beim zweiten Mal zu bekommen, weil dann bin ich auch im Nachrückverfahren in diesen Studiengang reingerutscht und ganz viele Kontakte.
Ich weiß, dass das so hart ist.
Ja,
warum? Ist ja
also
auch
ich meine,
Medizinstudium.
Ja, im Endeffekt sind, glaube ich, die Anforderungen alle so auf Sportabzeichenniveau. Also man kann es schon schaffen, aber ja, an einem schlechten Tag halt auch nicht. Ne?
Ja.
Genau, und über die SPO bin ich einfach an ganz viele Möglichkeiten gekommen, ob das jetzt so ein Olympiaseminar zum Beispiel war, bei Olympischen Spielen als Volunteer zu arbeiten, unterschiedliche Praktika. Und dann ist es so, man kommt so von einem ins andere. Also durch die eine Tür geht man und dadurch öffnet sich dann ja eine neue. Im Endeffekt ist es ja gerade in dem Bereich, finde ich, ganz viel Erfahrung sammeln praktisch und Kontakte knüpfen. Und das hat halt dann ja dadurch irgendwie geklappt. Klar muss man sich auch drum bemühen, dass man es irgendwie bekommt und kann jetzt nicht einfach nur zu Hause sitzen und drauf warten. Aber ich finde, wenn es einmal gestartet ist, dann ist es schon leichter, irgendwie da reinzukommen.
Du hast gesagt gerade, dass du als Volunteer bei den Olympischen Spielen gearbeitet hast. Und zwar warst du im Deutschen Haus bei den Paralympics in Sochi 2014, Rio 2016 und Pyeongchang 2018. Also jetzt zu sagen, bei so drei so krassen Events, wie war das? Ist natürlich ein bisschen platt, aber ich bleibe einfach mal dabei. Wie war das und was sind so die ersten Gedanken, die für dich aufkommen, wenn du daran zurückdenkst?
Ja, mega. Also ich glaube, das war auch bisher so mit die coolste Erfahrung, die ich irgendwie im beruflichen Kontext machen konnte. Also sowohl auf zwischenmenschlicher Ebene, weil ich da super gute Freunde gefunden habe, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe, aber auch so, ja, ich finde, Olympische Spiele sind irgendwie das Größte, was du als Sportlerin, als Sportler erleben kannst, und das spürt man. Also einfach da die Emotionen mitzubekommen. Das Deutsche Haus ist ja quasi der Ort, an dem dann die Medaillen gefeiert werden. Und ich fand so gerade Pyeongchang, das waren ja super erfolgreiche Spiele. Also es gab eigentlich jeden Abend was zu feiern. Und gleichzeitig, wenn man irgendwie an Felix Loch und die Kurve 9 denkt, auch ganz umgekehrte Emotionen. Also dieses wirkliche Scheitern. Aber da einfach, ja, die Sportlerinnen und Sportler in diesen Momenten hautnah mitzuerleben, wie gehen die damit um, wie verarbeiten die das, wie feiern die das, das war, ja, also wirklich großartig und ich finde auch immer noch, Olympische Spiele haben irgendwie sowas ganz Besonderes.
Also, voll, glaube ich. Machst du einen Abstecher nach Paris, nach der EM? Dann theoretisch, also weiß ich noch nicht, hast du ja Zeit. Nee, schade.
Nee. Ich habe gedacht, ja, nach der EM ist so ein bisschen vielleicht Urlaub, einfach mal ab von allem Sportlichen auch.
Sport, genau. Ja. Sehr auch gut. Kann ich mir vorstellen, dass du dir das dann auch sicherlich verdient hast. Kommen wir gleich drauf. Aber ich bin trotzdem hier noch ein bisschen in deinem CV gerade unterwegs. Und da gibt es auch noch ein paar spannende ja, Punkte, die ich ansprechen würde gern. Und zwar habe ich auch noch gefunden, du warst kurz selbstständig als Projektmanagerin. Was war denn da los? Was hast du da gemacht?
Das habe ich gut formuliert im Lebenslauf.
Ja, definitiv. Also was war's in Wirklichkeit?
Ja, es war also so ein studentisches Projekt, bei dem wir, die Website gibt es schon gar nicht mehr, ja, aber tatsächlich unsere eigene Website aufgebaut haben. Und ja, in so einem, ich glaube, wir waren insgesamt so 10 Leute, die zeitweise auch mal sehr aktuell berichtet haben über alles, was so im Kölner Raum und Umgebung passiert ist. Aber gut, als wir unseren Abschluss hatten, hat sich das auch schnell wieder, ist leider kein Business Case draus geworden,
ja,
sagen wir es mal so.
Aber du hast recht, hast auf jeden Fall sehr stark formuliert und das sieht unfassbar professionell aus. Nice. Das gehört auch dazu. Dann habe ich noch gefunden, du warst Reporterin im Radio und beim Heimspiel, bevor du dann zum WDR für dein Volo gegangen bist. Wie waren deine Stationen noch wichtig für dieses Volontariat?
Ich würde sagen, voll wichtig. Also gerade beim Radio hatte ich irgendwie die Möglichkeit, super viel auszuprobieren. Das war ein Lokalradio, wo man vielleicht noch mehr machen darf, als wenn du jetzt ein Praktikum bei WDR2 machst zum Beispiel, ne? Und ich bin auch über ein Praktikum da reingekommen. Das lief ganz gut. Und ja, ich glaube, so die Möglichkeit, einfach mal eigene Beiträge zu machen, eigene Kollegengespräche zu machen, sich selbst da irgendwie mal auszuprobieren, das war schon sehr cool und ist so ein bisschen Learning by Doing. Aber
Wie
ich habe
alles.
ja, aber wirklich super viel in der Zeit gelernt, auch wenn es ja jetzt gar nicht so lang im Endeffekt war, weil dann das Volo losging. Aber das war sehr, sehr cool. Und gerade das bei Heimspiel, das war so Ticker-Tätigkeiten. Das war tatsächlich klassischer Nebenjob. Also total angenehm, weil ich natürlich das machen konnte, was ich liebe. Also ich habe Sport geschaut und dabei darüber geschrieben. Aber ja, war in erster Linie auch, um quasi das Studium zu finanzieren.
Ah ja, krass. Ja, und dann kam dieses besagte Volontariat, das wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben beim WDR. Und ich weiß, dass auch ganz viele Girls und Boys sich um ein Volontariat bemühen und es gerne hätten. Und es sind begrenzte Plätze und es ist nicht einfach, eins zu kriegen. Würdest du sagen, dass deine ganzen Stationen, die wir gerade abgegrast haben, dass die wichtig waren für dich, um da reinzukommen und dann auch das Volo erfolgreich zu bestreiten?
Auf der einen Seite ja, also ich glaube, ne, so ein bisschen Basis und auch ja die Erfahrung, dann hat man ja schon einige Bewerbungsgespräche mitgemacht, ne? Wie läuft sowas ab? Ist auf jeden Fall eine wichtige und sehr gute Grundlage. Auf der anderen Seite muss ich auch da wieder sagen, auch das ist, glaube ich, viel Glück. Du hast es gesagt, ne? Da wollen so viele
Krass.
richtig, richtig gute Leute diese Plätze haben. Und ich glaube, im Endeffekt fällt die Entscheidung auch so ein bisschen, okay, wer passt in die Gruppe, ne? Wie stellen wir diese 10 oder 20 Leute, die es dann im Seminar sind, zusammen? Wen brauchen wir dann noch? Ne? Eine Mischung aus Erfahrung, aber auch Unerfahrenheit. Und ich hatte zum Beispiel da im Bewerbungsgespräch, also danach war Ende bei mir. Hörst du mich noch?
Ja,
Ja, ah, perfekt. Ich
alles
dachte
gut.
gerade, hier wäre.
Nee, nee, nichts verändert.
Sehr gut. Danach war bei mir quasi Land unter, weil das Bewerbungsgespräch an sich total hart war. Und es gab irgendwie so den Satz, ja,
Ach,
Frau
krass.
Wille, haben Sie denn in Ihrem Leben schon mal irgendwas erlebt, was nichts mit Sport zu tun hat? Und auf die Frage saß
Nein.
ich da erstmal so komplett perplex
Das
und bin halt
kann.
mit dem Gefühl daraus so, okay, das wird eh nichts. Also, ne, das hast du mal schön verkackt.
Frage.
Und im Endeffekt hat es halt geklappt. Also auch da sage ich wieder, es ist viel harte Arbeit, aber es ist auch einfach, ja, manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Also definitiv ist es Timing, aber du hast gerade auch schon wieder gesagt Glück. Ja, vielleicht bist du halt auch aber einfach richtig gut. Das gibt's natürlich auch, ne? So, weil du hast dich dann nicht nur durchs Volo gearbeitet und durchgebissen, sondern du hast jetzt auch einen richtig spannenden Job danach bekommen. Und ich habe noch mal geschaut, also weiß ich nicht, ob man den Internetseiten, wow, ich bin auch 100 Jahre alt, glauben kann, aber dein Jobtitel heißt PR, Teams und Sport, Nachhaltigkeit und Projekte. Ist das
Genau,
korrekt?
das
Ah ja,
ja,
krass.
also ist quasi von der Abteilung her. Aber klar, also ich mache eigentlich 100% Pressesprecherin,
Ja.
Nationalmannschaft, Männer, weil viel Platz ist da leider auch gar nicht für so viele andere Projekte. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber gerade mit der EM ist es jetzt schon voller Fokus auf dieser Mannschaft.
Ja, absolut, kann ich mir vorstellen. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, ah, spannend. Nachhaltigkeit und Projekte klingt jetzt sehr weit von Nationalmannschaft Männer entfernt. Nimm uns doch mal mit auf einen. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, auf einen normalen Tag in deinem Leben. Wir sind jetzt natürlich gerade genau vor der EM. Vielleicht kannst du uns 2 Tage mitnehmen. Einmal einen aus der aktuellen Situation. Wir nehmen das jetzt hier auf ungefähr, ja, 2,5 Wochen vor EM-Start. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es ja, weiß ich nicht, in einem Jahr, in dem kein großes Turnier stattfindet und nur in Anführungsstrichen ein paar Länderspiele, dass es da vielleicht mehr Zeit für Nachhaltigkeit und Projekte gibt.
Ja, tatsächlich. Also auch für andere Themen so im Unternehmen oder im Verband, das ist ja kein Unternehmen, also in der Direktion. Ja, ich glaube, so den richtig typischen Tag gibt es tatsächlich nicht. Und ich würde es vielleicht so ein bisschen unterteilen in Tage, bei denen oder an denen wir mit der Mannschaft zusammen sind. Weil es da natürlich so einen ganz klassischen Ablauf gibt, morgens starten mit irgendwie dem Medienspiegel, dann setzen wir uns im Team zusammen, gucken, welche Termine stehen am Tag an, verteilen es irgendwie, wo muss ein Fotograf mitgehen, wo muss Kameramann oder Kamerafrau mitgehen. Dann steht das Training an, da ist ein Teil öffentlich, da betreuen wir dann so ein bisschen die MedienvertreterInnen. Dann ist die Pressekonferenz. Am Nachmittag haben wir vielleicht noch Einzeltermine, zu denen wir die Spieler begleiten. Also das ist tatsächlich sehr, sehr durchgetaktet. Und alles so außerhalb dessen ist irgendwie, ja, und das fand ich in den ersten Tagen so herausfordernd, jetzt einfach super spannend, total unterschiedlich. Also von, keine Ahnung, Dienstreise zu einem Interview, zu jetzt dem OMR-Festival, dann stand letzte Woche die Kadernominierung an, was, glaube ich, so die krasseste Arbeitswoche war, die ich irgendwie bisher erlebt habe, weil du wirklich von morgens bis abends dich um Umsetzungen kümmerst. Und dann gibt es auch mal Tage, da sitze ich einfach am Schreibtisch und arbeite meine Mails ab, die Anfragen, die reinkommen für die unterschiedlichen Leute, also von, ich sag mal, Nagelsmann, Völler, Rettich, bis hin zu Spielern, wobei man da ja auch sagen muss, außerhalb von Abstellungsperioden heißt es, wenn sie quasi nicht bei ihren Vereinen sind, leiten wir das dann an ihre Medienberater oder eben Vereine weiter. Aber genauso den klassischen Schreibtischtag gibt's auch, aber es gibt jetzt nicht so den typischen Tag quasi.
Ja, mega spannend. Kann ich mich auch sehr mit identifizieren. Und so ist es halt auch einfach im Sport, weil immer andere
Ja.
Dinge benötigt werden, sozusagen. Wenn du so beschreibst, wir sitzen im Team, wir verteilen die Aufgaben. Mit wem arbeitest du konkret zusammen? Wer gehört zu dir? Wer ist dein direkter Ansprechpartner oder wem gibst du auch Sachen weiter?
Ja, also es ist jetzt mal 365 Tage im Jahr, bin ich eigentlich die Einzige, die ausschließlich, also Männernationalmannschaft als Thema hat. Die anderen sind dann tatsächlich, also das, was du gerade gesagt hast, auch meine Berufsbezeichnung ist ja eigentlich anders. Aber die anderen im Team haben schon noch deutlich diversere Aufgaben, auch so übers Jahr. Aber wir sind dann, wenn wir mit der Mannschaft zusammen sind, gerade noch relativ klassisch aufgeteilt. Also wir haben einen, der sich um TV-Sender kümmert, jemanden, der so Print- und Online-Medien hauptsächlich als Schwerpunkt hat und eine Kollegin, die Social Media macht. Und dazu natürlich einen Teamfotografen, zwei Kameramänner, einen, der, ich nenne es mal, Content Creator für Social ist. Und jemanden, der so das ganze Material beisammenhält. Also schon ein relativ großes Medienteam. Aber es fällt mir jetzt gerade im Vergleich zu Katar auf. Es wird halt auch, was so mediale Anfragen angeht, einfach immer mehr. Ich meine, klar, jetzt zur Heim-EM natürlich ist da das Interesse noch mal größer. Aber auch wenn man sich anguckt, welche Ausspielwege gibt es. Das ist ja
Ja,
vor
krass.
15 Jahren hattest du irgendwie ja TV online und ein bisschen Social Media. Und jetzt hast du ja allein, wenn du Social Media anguckst, wie viele Plattformen, auf denen du aktiv bist. Und
Oder halt auch schon nicht mehr.
oh,
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
ja.
manchmal denke ich so, Alter, TikTok, ich bin zu alt. Snapchat, vergiss es, bin ich nicht. Und wir sind ja eigentlich noch nicht so alt. Naja.
Voll. Aber ach, dieses Gefühl habe ich auch ziemlich häufig.
Ja,
Okay,
und
ich bin
schau, das bringt
32.
uns, ja, aber es ist Wahnsinn. Baller League. Die
Ja.
ganzen, die da mitmachen, denke ich immer nur so, wo sind die ganze Zeit? Weil die sind ja auch Leute mit mit Impact, mit krasser Reichweite, die richtig sich was aufgebaut haben und die sind einfach über, die finden überhaupt nicht statt bei mir.
Ja.
Anyways, aber das führt uns zu einem Punkt, den ich gelesen habe, und zwar war das das öffentliche oder das erste Statement auf, glaube ich, der DFB-Seite zu deiner Bekanntgabe sozusagen. Da war ein Zitat von Oliver Bierhoff und von Hansi Flick und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer was gesagt hat, aber da musste ich irgendwie schmunzeln, weil, wie gesagt, ich fasse es jetzt zusammen, freie Wiedergabe, bitte nicht zitieren hier, aber die Jungs meinten, Franzi hat uns überzeugt, weil sie eine selbstbewusste Vertreterin der Generation Millennial ist und weil sie durch ihre Social Media Skills herausstach. Und dann dachte ich nochmal so, wie spannend dieses ganze Thema. Ich habe dich das erste Mal gesehen in Katar auch und war so von Girl zu Girl mega stolz einfach. Und ich war überrascht, dass der DFB, den ich überhaupt nicht für jung und fortschrittlich halte, no front, auf so eine Position mit Gewicht und mit öffentlicher Plattform jemanden jung setzen, Frau auch noch, und dann das so sagen, dieses Millennial und kann Social Media. Und ich habe mir die Jungs nochmal angeguckt, die das davor gemacht haben und dachte so, ja, aber das muss man auch so besetzen inzwischen.
Ja, aber also same hier, ne? Also ich bin in diesen Bewerbungsprozess gegangen und habe gedacht, ja gut, also klar, das probiere ich auf jeden Fall. Und an irgendeiner Stelle wird dir schon jemand sagen, danke, vielleicht unterhalten wir uns in 10 Jahren nochmal. So, ne? Aber da muss ich halt sagen, und das ist vielleicht was, was so ich eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn bisher immer hatte, dass irgendjemand Vertrauen in dich gesetzt hat. Und ich weiß, er wird auch viel kritisiert, Oliver Bierhoff, aber jetzt mal so als Chef, finde ich, ist es ein, also er ist einfach ein ganz, ganz toller Chef, finde ich, weil er Menschen was zutraut. Und er war eigentlich derjenige, der irgendwie gesagt hat, okay, ich will das ausprobieren, weil wir müssen hier was verändern und wir brauchen frischen Wind. Und da meine ich jetzt gar nicht mal so explizit dieses Frau-Ding, sondern tatsächlich auch, dass ich ja super jung bin.
Ja.
Und als ich angefangen habe, im PR-Bereich eigentlich so gut wie null Erfahrung hatte. Ne? Also ich habe eine sehr gute journalistische Ausbildung, aber so dieser gesamte PR-Bereich. Und ich weiß auch, im Bewerbungsgespräch gab es die Situation, dass er meinte, ja, traust du dir das zu? Ne? Denkst du, dass du in dieser Situation gut reagieren kannst? Und dann habe ich ehrlich gesagt so, ich weiß es nicht, weil ich war noch nie in dieser Situation. Mhm. Ich kann mich nur auf das, ne, ich kann nur auf das bauen, was ich irgendwie gelernt habe, plus meine Persönlichkeit. Aber ja, so ehrlich muss ich auch sein, als PR-Managerin habe ich jetzt noch nicht viel Erfahrung gesammelt.
Das passt ja aber genau zu diesem klassischen, Männer bewerben sich, wenn sie 2 von 10 Punkten aus dem Anforderungsprofil erfüllen und Frauen denken so, oh fuck, ich habe nur eine journalistische Ausbildung. Also klar kann man jetzt sagen, okay, vielleicht bräuchte man dann jemanden, der noch 10 Jahre weitere Berufserfahrung hat und dann eben alle Stationen einmal abarbeiten konnte. Aber so wie so ein bisschen anschließend zu deinem Einstiegsstatement, es ist nie so kacke und nie so gut, aber weißt du, es ist auch einfach kein Hexenwerk, PR zu lernen, I guess. Erzähl uns doch mal, wie dieser Einstellungsprozess lief. Gab es eine Ausschreibung, auf die du dich dann beworben hast, oder hat dich jemand connected, und wie wird man Pressesprecher?
Ja, vom DFB? Es gab tatsächlich einen Connector. Ich glaube, ansonsten, so fair muss man auch sein, woher sollten die mich kennen? Ne? Also ich habe ja beim WDR in der Redaktion gearbeitet, war jetzt auch niemand, den man irgendwie auf dem Bildschirm gesehen hat oder so. So, mein Name war jetzt nicht bekannt, sagen wir es mal so. Aber der Sportchef des WDR ist Mediendirektor beim DFB geworden. Und ich weiß, dass ich jetzt in der Suche erst relativ spät dazugestoßen bin. Das ist durchaus andere Ideen, sagen wir mal, vor mir gab.
Ja, gut.
Aber genau, der hat, ich weiß nicht, ob man sagen kann, mich vorgeschlagen, aber zumindest Oliver Bierhoff gesagt, schau dir die mal an. Und da war eine Personalagentur vorgeschaltet, also mit der hatte ich das erste Gespräch und dann habe ich erstmal lange nichts gehört. Und dann rief der Kollege irgendwann an und meinte, ja, hast du morgen Zeit? Dann würde ich dir einen Teams-Call mit Oliver Bierhoff einstellen. Das war so der Moment, in dem bei mir kurz alles in die Hose gerutscht ist, quasi so, oh Gott. Aber ja, das war dann der erste Teams-Call und dann ja, ging es mit persönlichen Gesprächen natürlich weiter. Aber so kam es dann. Genau.
Was sind so Punkte, die abgearbeitet wurden? Waren das nur in Anführungszeichen Gespräche, in denen eben so ein bisschen abgeklopft wurde, wie du bist als Mensch, wie selbstbewusst du bist auf knackige Fragen, oder war das auch teilweise richtig so assessmentmäßig, dass du eine kleine Aufgabe lösen musstest oder so?
Ja, also es gab jetzt kein klassisches Assessment Center. Ich glaube, im ersten Gespräch hat Oliver mich bewusst gefordert mit einer sehr provokanten Haltung. Und ich bin auch aus dem Gespräch raus und dachte, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt dahin will,
Ah ja,
weil wir an
aha.
sehr vielen Punkten unterschiedlicher Meinung waren. Ich habe es halt auch gesagt, so, dass ich das anders sehe. Und ich glaube, das war dann eher ein Punkt zu sagen, okay, wir kriegen noch ein zweites Gespräch. Und da, also beim persönlichen Gespräch, das dauerte so eine Stunde, glaube ich, da gab es dann in dem Sinne eine Aufgabe, als dass er gesagt hat, okay, was würdest du hier verändern? Bitte bring doch mal dein Konzept mit
Ah ja, okay.
für die Arbeit mit der Nationalmannschaft. Wie würdest du rangehen? Und das war quasi dann so die Grundlage, auf der das weitere Gespräch dann irgendwie aufbaute.
Was hast du da so mitgebracht?
Erstmal ein weißes Blatt Papier.
Ja.
Und
Schön.
dann, genau, also ich habe es tatsächlich sehr klassisch, so viel zum Thema Millennials, ausgedruckt mitgebracht.
Naja, weil du redest ja auch nicht nur mit Millennials, deswegen hast du dich ja vielleicht auch der Zielgruppe angepasst.
Sehr gut. So.
nicht wahr?
So hätte ich es verkaufen müssen. Naja. Genau, also tatsächlich weißes Blatt Papier und dann baute sich so ein Kommunikationskonzept quasi rundherum auf. Aber auch da gab es wieder so einen Punkt. Ich war dann so mit meinen Ausführungen fertig und irgendwann sagte Oliver dann zu mir, ja, das ist ja alles sehr schön, kann ich auch nachvollziehen, gut, gut. An deiner Stelle, also ich wäre ja hier hingegangen und hätte als erstes mal gefragt, ja, was ist es denn für eine Mannschaft, um mich auf die einzulassen? Das war halt dann wieder so ein Punkt, an dem ich in dem Gespräch saß und dachte, ja, hast recht. Wäre auch gut gewesen.
Naja, aber es gibt ja auch immer verschiedene Ansatzmöglichkeiten,
Ja,
oder? Also.
ja. Und dass das dazu gehörte, das ja, war ja auch klar. Und kam ja dann auch relativ schnell. Ich glaube, das ist ja sowieso immer Grundvoraussetzung, dass man sich mit dem, ob es jetzt Berichterstattungsgegenstand oder mit den Personen, mit denen man zusammenarbeitet oder für die man arbeitet, erstmal intensiv beschäftigt und die
Ja,
kennenlernt.
und ich bin mir sicher, das hast du jetzt gemacht in den 2,5 Jahren,
Knapp 2, genau, im
zwei,
September sind es 2, ja.
die du da jetzt schon auf dem Buckel hast. Ich fand das so schön, wie du gerade dieses Wort Vertrauen da eingebaut hast. Das ist tatsächlich was, das ich manchmal so vermisse in meiner Position und glaube, dass das so krass wichtig ist für die eigene Performance. Würdest du jetzt im Rückblick auf diese 2 Jahre sagen, dass dieses Vertrauen quasi dir die ganze Zeit entgegengebracht wird oder wurde? Oder gab es auch mal Situationen, wo du dachtest, boah, jetzt wird hier echt gerade ein bisschen an meinem Stuhl gesägt? Gar nicht unbedingt auch intern, sondern bist du eigentlich die erste Frau auf diesem Posten? Schon, ne?
Ja,
Das habe ich nicht
aber
so gut rausrecherchiert. Aber ich
ja.
kann mir eben vorstellen, dass, wie gesagt, in dem deutschen Medienumfeld, das wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen haben, dass es eben auch da ein paar Leute gab, die dachten so, ja, was will sie jetzt hier mit 30 als Frau?
Ja, voll. Also ich glaube, ich habe wirklich intern ja, das Glück, wirklich Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. Und also ich kann verstehen, dass der DFB nach außen so wirkt, verstaubt. Aber ich muss sagen, intern hatte ich überhaupt nicht so dieses Gefühl, oh,
spannend,
da kommt jetzt eine Frau und die ist auch noch jung. Und sondern da habe ich einfach wirklich ein krasses Vertrauen gespürt. Und das, also war bei Oliver so und das ist jetzt bei Andreas Rettig genauso. Also es macht wirklich Spaß, auch mit Rudi, was man jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so denkt, aber also es ist wirklich ja, ein super vertrauensvolles Zusammenarbeiten und
cool.
Macht Spaß nach außen. Boah, ja, also ich finde, die Branche ist ja quasi geprägt von Eitelkeiten, auch Misstrauen. Also da,
Stimmt.
Ja, da gab es schon echt viele Situationen, in denen ich so gedacht habe, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so cool. Und auch so gar nicht dieses gegenseitige Empowern, sondern schon, ja, da ist einfach viel Geld im Fußball, viele Eitelkeiten, an vielen Stellen auch viel Testosteron, klar.
Ja.
Und das ist schon eine besondere Atmosphäre. Und da muss man, ja, ist, glaube ich, wichtig einfach, dass man auf sich vertraut, aber auch ja, herausfindet, okay, wem vertraue ich hier, ne? Und mit wem kann ich irgendwie gut zusammenarbeiten. Mit den anderen muss man es auch natürlich.
Ja.
Aber ja, da braucht man so ein bisschen seine Säulen. Oder für mich ist es auf jeden Fall so.
Wer sind deine Säulen oder was sind deine Säulen?
Also es gibt unterschiedliche. Im privaten Umfeld ist, glaube ich, also super geprägt hat mich meine Mutter, weil die mir einfach sehr viele Werte, auf die ich mich heute noch echt verlassen kann und die mich irgendwie ausmachen, so mitgegeben hat. Mittlerweile ist es im täglichen Umgang eher mein Partner, so, ne, mit dem ich ganz viel bespreche und
ja,
der mir irgendwie so Rückhalt gibt. Aber und das ist ja das, was wir schon so ein bisschen hatten, so auf dem Weg brauchst du immer Menschen, die irgendwie was in dir sehen, die dir vertrauen, die dir vor allen Dingen was zutrauen. Und da hatte ich sowohl beim WDR als auch jetzt beim DFB einfach Vorgesetzte, bei denen das der Fall war. Sodass ich nie das Gefühl hatte, so, boah, scheiße, wenn ich jetzt hier irgendwie was falsch mache, dann bin ich weg oder dann fällt es auf mich zurück, sondern ich hatte irgendwie immer das Gefühl, okay, da sind Menschen, die trauen mir eigentlich mehr zu, als ich mir selbst.
So geil.
Aber das gibt einfach, ja, ein super gutes Gefühl, gerade wenn das Umfeld ansonsten, ja.
Crazy ist.
Ja, genau.
Da sind wir gerade schon so ein bisschen in die Kategorie Head Coach reingerutscht, die ich hier einfach mal jetzt gezogen habe. Säulen ist auch ein ganz schönes Wort und eigentlich einfach nur ein anderes, um dieses Konzept, das ich hier immer aus meinen Gesprächspartnerinnen rauslocken will, zu beschreiben. Wenn du jetzt nochmal für uns da einen Schritt tiefer reingehst, erinnerst du dich an vielleicht auch eine bestimmte Situation, du musst auch die Situation gar nicht unbedingt beschreiben, in der eine Säule dir besonders geholfen hat, wo vielleicht auch nochmal so ein Satz oder ein Learning rausgekommen ist, das bis heute für dich wichtig ist?
Ja, also ich merke, wie gesagt, es klingt so, ja, wenn man sagt so, meine Mutter, aber ich merke das tatsächlich so immer mehr, dass ich aus meiner Kindheit oder auch so aus dem Erwachsenwerden irgendwie Werte mitbekommen habe. Bei mir zu Hause hatte das sehr viel mit Kirche zu tun, ohne dass es jetzt zu sehr am Glauben orientiert ist, genau, oder so, ja. Aber ich glaube, dass es einfach so Werte fürs tägliche Miteinander sind, auf die ich mich heute noch wirklich verlassen kann und bei denen ich sagen kann, irgendwie, ja, so wie ich das bewerten würde, habe ich einfach einen guten Umgang mitbekommen. Und das ist echt ganz cool. Ich glaube, was dann so das Berufliche angeht, ich hatte im Volo eine Sprechtrainerin, bei der ich manchmal gedacht habe, so, ey, ist eigentlich mehr meine Psychologin. Mhm. Also die hat mir super viel Halt gegeben und auch so ganz viel praktische Learnings dazu. Und ich habe auch, was für mich sehr wichtig war, als ich hier angefangen habe, auch da danke an meinen Chef, der das ermöglicht hat, aber quasi so wie einen Coach an die Seite mega bekommen, geil, der so im Abstand, so ich sag mal alle 2 Monate haben wir uns getroffen und einfach mal gespiegelt, gewisse Situationen, ey, was ist passiert, ne? Wie habe ich reagiert, wie hätte ich eigentlich reagieren wollen, aber auch so, ich sag mal, das größere strategische Bild, der da einfach so ein Sparringspartner war und von dessen Erfahrung ich einfach gerade in diesem Bereich, in dem ich nicht selber nicht so Erfahrung hatte, in diesem PR-Bereich super profitieren konnte. Also
boah,
das war,
das ist ja ein Traum.
Voll.
Mit der Sprachtrainerin arbeitest du bis heute zusammen, glaube ich. Ist das richtig?
Ja, noch vereinzelt, sagen wir es so. Also ich habe nicht mehr regelmäßige Termine, aber immer mal wieder.
Ich finde es so geil, Franzi. Ich mache gerade kleine Live-Story von mir. Mhm. Eine sogenannte Leaders, aber mit H für Girls, Leaders Academy. Mega spannend. Und das ist immer, man trifft sich einmal pro Woche, 6 Wochen und hat so bestimmte Themen, die man abarbeitet. Und hinterher geht man immer noch in so einen Hausaufgabenblock sozusagen. Das ist einmal eine Online-Plattform mit so Impulsen, die einem gegeben werden von einer Psychologin, die das Ganze leitet. Man hat auch Hausaufgaben. Und die Hausaufgaben in dieser Woche waren, du solltest dir überlegen, zum einen hast du ein Advisory Board für dich persönlich? Mhm. Wenn ja, wer sitzt da drin? Und dann, wer sollte rein und was tun diese Menschen für dich? Und ich fand das so spannend und das war so aufgedröselt in, hast du vielleicht Leute, die das Advisory Board für dich im privaten Umfeld sind oder eben auch im beruflichen Umfeld. Und dann war das so, das könnten entweder Freunde oder Familie sein, aber auch sogenannte Experten. Und dann hat sie auch so gesagt, es könnte auch dein Physiotherapeut oder deine Friseurin sein, die einfach eben dir helfen, dass du dein bestes Ich bringen kannst und egal, was es eben bringt. Und da muss ich gerade dran denken, du hast ein richtig geiles Advisory Board.
Voll. Also das, ja, war so Traumkonstellation für den Start. War echt
absolut
cool. Wie ist es denn bei dir? Eigentlich müsstest du dich mal selber in so einer Podcast-Folge
selber interviewen. <Ja. lacht> Was genau meinst du? Wie ist es bei mir?
Wer dein Advisory Board ist?
Ja, ich muss sagen, ich war nicht so glücklich mit dem, was ich dabei rausbekommen habe, weil mir fehlt auf jeden Fall ein Mentor. Ich arbeite ohne Agenten oder Manager und ich habe nicht so richtig den Mentor oder die Mentorin, die ich immer anrufen kann. Und das ist bei mir auch besonders special, würde ich sagen, weil dieses Moderieren ist so eine komische Zwischenposition, weil niemand macht das so richtig. Und wenn man es macht, dann ist es ja, also keine Konkurrenz. Ich würde nicht behaupten, dass ich irgendeinen direkten Konkurrenten oder Konkurrentin in diesem Beruf eh habe. Aber es macht halt jeder so ein bisschen sein Ding und das ist
super
so
individuell,
greifbar.
Ne?
Ja, mega. Ja. Und deswegen fällt mir das total schwer und hätte ich gerne. Ich habe aber auch eine Coachin seit langem schon, die mir mega hilft. Ich habe keine Friseurin oder keinen Friseur, der mich da noch unterstützt. Aber das war für mich ein ganz spannendes Tool, um das nochmal so zu checken auf jeden Fall und da nochmal reinzugehen und zu überlegen, ob man das nochmal für sich anders aufbauen kann in der kommenden Zeit so. Weil das ist, wie gesagt, dieses Gefühl, eine Säule zu haben und dieses Wort Säule ist so cool, weil es ist eben Stabilität und Nachhaltigkeit für mich. Das macht für das eigene Mindset, für das eigene Selbstbewusstsein und dadurch ja die eigene Performance und das Auftreten so einen Unterschied.
Voll. Im Endeffekt ist es ja, also ich meine, klar, es sind auch fachliche Hinweise, oder Ratschläge.
Absolut.
Aber es ist natürlich auch viel einfach, was du gesagt hast, dieses Selbstvertrauen stärken, weil wenn du nicht gut wärst in dem, was du machst, dann wärst du ja auch nicht an der Position, an der du schon bist, ne? Und oft ist es ja vielleicht auch, dass man selbst ein bisschen daran zweifelt oder einfach noch mal eine
Natürlich.
zweite Meinung, auch eine Bestätigung braucht. Und da ja, sind diese Säulen, finde ich, total wertvoll.
Mega. Wir sind vorhin so ein bisschen abgebogen. Ich hatte eigentlich schon die Kategorie Einwurf gezückt, weil wir waren ursprünglich beim Thema intern ganz viel Support, extern, manchmal auch richtig tough und unangenehme Situationen. Und da dachte ich, wäre es vielleicht spannend, deinen Einwurf zu hören, weil du hast mir vorher schon verraten, dass es für dich um das Thema Fehler machen und damit umgehen geht. Und wenn man eben auf so einem Podest sitzt vor schreibenden Journalisten, die nur darauf warten, dass irgendwas jetzt passiert, worüber man schreiben kann, dann glaube ich, braucht man da eine bestimmte und gute Einstellung zu seiner eigenen Fehlerkultur, oder?
Ja, voll. Also ist auch was, was ich lernen musste und auch immer noch lernen muss. Erstmal überhaupt, was sind Fehler und ne, gibt es überhaupt so dieses klassische Fehler machen, scheitern, um es mal ganz drastisch zu formulieren. Und was ich damit meine, ich muss es irgendwie lernen. Ich glaube, ich habe was, was generell eher Frauen haben. Also auf der einen Seite die Stärke zu reflektieren, auf der anderen Seite die große Schwäche, zu viel über Fehler oder sagen wir mal Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie man das gern gehabt hätte, nachzudenken. Und tatsächlich,
Grübeln.
ja, sich dann daran
Grübeln.
aufzuhängen und irgendwie ja fast die Situation rückgängig machen zu wollen, was natürlich nicht geht. Und da war tatsächlich auch mein Coach, nenne ich ihn jetzt mal, fürs erste Jahr super hilfreich, weil der mal zu mir gesagt hat, ja, was ist das Problem daran, wenn du dich nur über deine Fehler ärgerst? Du lernst ja nichts draus. Du ärgerst dich halt
Grübeln,
darüber,
grübeln,
genau,
ohne
grübelst,
voranzukommen, ja.
aber du musst ja dahin kommen, es beim nächsten Mal dann halt einfach anders oder besser zu machen. Und das ist tatsächlich so ein Prozess, also was ich mir immer wieder sagen muss, weil ich schon merke, dass ich noch immer wieder da
Spiral.
reinfalle, mich zu ärgern, aber dass es halt eigentlich nichts bringt und man die Situation ja dann auch nicht mehr ändern kann.
Ja. Hat dein Coach da irgendwie ein geiles Tool, das ihr benutzt, um dich vom Grübeln in irgendeinen produktiveren State zu kriegen?
Ja, also erstmal sich das bewusst machen und was tatsächlich eher kurzfristig hilft, ist so das Ding, er nennt es Magic Word. Also in Situationen, in denen es einem nicht gut geht, sich was zu überlegen, was total positiv besetzt ist. Also eine Situation, in der man sich wirklich richtig wohlgefühlt hat, die mit einem Wort zu verknüpfen. Also es kann ein Ort sein, eine Person sein, eine Situation sein, und an die zu denken und dann gleich so vom Mindset einfach ein bisschen gelassener, fröhlicher zu sein und das vielleicht auch dann auch nutzen zu können, um ja irgendwie das Positive eher wieder daraus zu ziehen.
Und das Magic Word ist sozusagen der Magic Punkt, an dem du dein Grübeln, den Prozess
Unterbrichst, genau,
brichst. Ja,
ja.
genau. Cool. Also klingt super und ganz einfach. Aber ja, das muss
Ist
man,
es
glaube
nicht
ich,
immer,
wirklich
aber
100 Mal machen. Ja,
ja,
genau.
genau,
Um es dann
es
richtig
hilft.
hinzukriegen. Spannend. Lieb ich ja. Wie oft triffst du dich mit diesem Coach noch?
Jetzt super unregelmäßig, also eher mal tatsächlich auf ein Bier.
Ja, auch geil.
Weil das natürlich ja im ersten Jahr eine vertraglich festgehaltene Beziehung war und jetzt
Verstehe.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob freundschaftlich ist wahrscheinlich zu viel, aber was Lockeres, sagen wir
Was
so. Das,
ähnliches. Ja,
genau.
ist doch schön. Ah, cool. Ach, ja, gut. Ich kann es nochmal wiederholen. Starkes Advisory Board und vielleicht als kleine Hausaufgabe an alle, die zuhören, sich mal Gedanken zu machen, wer da bei einem
Ja,
selbst drin
genau.
sitzt oder sitzen könnte. So, Francie, wir haben jetzt noch ungefähr 12 Minuten vielleicht. Vielleicht können wir noch mal auf ein paar aktuelle Themen kommen, die wir schon so, ja, wie sagt man, granular angesprochen haben, aber noch nicht richtig reingegangen sind, aber die mich noch total interessieren. Die Kadernominierung, die ja gerade stattgefunden hat, die ja für große Aufruhr auch gesorgt hat, vor allem bei der noch älteren Generation als uns, ja schon wie eine kleine Revolution rüberkam. Ich persönlich habe es mega gefeiert. Es hat genau gepasst. Ich war die Woche oder wie lange das gedauert hat, sehr gespannt und habe mich immer gefreut, wenn irgendwas Neues rauskam auf der Brötchentüte und so weiter.
Sehr cool. So soll es sein.
Ja, und das, ich fand es einfach smart, weil so hat man so ein bisschen diese, wie sagt man, positive Vorahnung oder dieses positive Gefühl, das man bei der EM hat, so richtig geschürt und schon mal alle zusammengeholt und so. Also ich fand's smart. Erzähl doch mal, wie entstand die Idee, wo kam das her, wie war das für euch, das umzusetzen? Du meintest ja, es war für dich auf jeden Fall eine wilde Woche.
Ja, also es war, glaube ich, das krasseste Projekt, was ich irgendwie bisher so mitgemacht habe. Eigentlich war für uns schon, als wir die Kaderbekanntgabe für Katar gemacht haben, die wir sehr, sehr reduziert gemacht haben, aufgrund der ja, vielen Themen, die es darum gab, schon klar, okay, zur Heim-EM wollen wir irgendwie was Besonderes machen. Und da war also für uns immer so State of the Art England. Weil ich finde, dass die sehr, sehr coole Umsetzungen immer haben. Mit denen habe ich mich dann auch mal digital getroffen und habe so ein bisschen drüber geredet. Und dabei war irgendwie, also für mich total überraschend, dass die jetzt auch gar nicht so ein Riesenbudget haben, was beim DFB gerade sowieso nicht möglich ist. Und dass die einfach coole Ideen in ihrem Team haben. Und dann haben wir Anfang des Jahres so ja, ein bisschen abteilungsübergreifend ein kleines Team zusammengestellt, hatten dann auch eine Agentur dabei, die uns unterstützt hat bei der Konzeptionierung und vor allen Dingen dann der Umsetzung. Aber das war dann wirklich so ein klassisches Brainstorming. Und für uns war klar, okay, wir wollen so was mit Deutschland machen und wirklich so dieses Vorfreude-Thema mitnehmen. Und dieses dass es über einen Zeitraum gestreckt wurde, kam tatsächlich im März noch mal stärker, weil da war es ja so bei der Nominierung, dass 2 Tage vorher eigentlich der komplette Kader in irgendwelchen Medien stand.
Ja,
Und dann haben wir gesagt, okay,
krass.
dann liegen wir jetzt selbst und müssen ja noch früher anfangen. Und gut, dass es mit der Tagesschau geklappt hat als Institution in Deutschland, war für uns irgendwie mega.
Ja.
Also war klar, wir brauchen da was mit Nachrichtenwert, aber hat eben alles so ganz gut gepasst. Und ja, dann war es einfach, also unfassbar viel Koordinierungsarbeit.
Stelle ich mir wirklich so krass
Ne.
vor, ja.
Also es gab so ein paar Umsetzungen, so wie Dönermann Toni Rüdiger. Ne? Das war für uns sehr früh klar. Und da war klar, okay, das ist für Toni irgendwie cool, weil es einen Bezug hat. Es passt total zu Deutschland. Ja, das wollen wir machen. Und ein paar Dinge, ja, sind halt auch recht kurzfristig entstanden, weil auch ein paar Leute einfach abgesagt haben. Ja, und es war so ein Auf und Ab. Und die letzten 3 Wochen waren dann echt, sehr, sehr intensiv.
Aber am Ende guckt ihr drauf und sagt, es war genauso, wie wir es wollten. Hattet ihr KPIs, die ihr erreichen wolltet? Gab es eine Reach? Gab es irgendeine Vorgabe?
Tatsächlich nicht. Also für uns war eigentlich das Krasseste zu sehen überhaupt, dass es funktioniert. Weil wir, also klar, im Team viel Erfahrung, aber auch sehr junge Menschen dabei hatten. Und es haben eigentlich alle, ich nenne sie mal erfahreneren Menschen, gesagt, okay, das funktioniert nicht. Was wollt ihr da überhaupt? Das klappt nicht. Und überhaupt das auch intern durchzukriegen bis zum Ende, war echt viel Arbeit. Wow. Und umso erleichterter waren wir eigentlich, dass es funktioniert hat. Ne? Also, und dann von der Reach, also wir haben jetzt erstmal quasi am Freitag alle Pause gemacht, genau. Und wollen uns aber diese Woche auch dran setzen, wirklich mal zu schauen, so wen haben wir jetzt konkret erreicht, ne? Welche, ja, auf welchen Plattformen, welche Reichweiten erzielt. Aber allein das, was man jetzt mal so, ich sag mal, im groben Überblick hat, hat unsere Erwartungen absolut übertroffen. Deswegen sind wir gerade happy und ich glaube, so in einer Woche kann ich es auch noch ein bisschen fundierter bewerten.
Krass. Ja, aber wir haben ja gerade schon gesagt, wir nehmen das hier wirklich ziemlich kurz vor knapp auf, sozusagen vor Turnierstart. Auch nochmal danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Kann ich mir vorstellen, dass das mehr so ist, okay, hat geklappt, Mund abwischen und jetzt geht es erstmal weiter im Daily-Business. Du hast gerade noch was angesprochen im Nebensatz, was ich gerne nochmal aufpicken würde. Du hast gesagt, so der DFB hatte kein großes Budget, weil das ist ja gerade eh so ein Thema. Und vielleicht können wir da nochmal ganz kurz über die andere Kommunikationsbombe, sage ich jetzt mal, sprechen, die es bei euch gab dieses Jahr. Von Adidas zu Nike. Also ich weiß nicht, ob jemals so eine Kommunikationswelle über die deutsche Sportlandschaft gerollt ist. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das für dich war und vielleicht auch noch mal diese Kommunikationsseite darstellen, weil für mich persönlich war das eigentlich das Einzige, was nicht korrekt war an dem Ganzen. Ich verstehe es voll, es ist ein Business, ich bin da eben auch nicht so traditionalistisch sozusagen. Ich finde es schön, wenn es passt und ein deutscher Ausrüster auch die deutsche Nationalmannschaft seit über 70 Jahren noch weitermacht, aber wenn es halt aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen geändert werden muss, finde ich das fair. Es kam für mich aber so rüber, als ob das irgendwie so, jetzt sagt Adidas so auch so, nee, wir sind's nicht mehr und Nike sagt so, yay, wir sind's und der DFB sagt so gar nichts und irgendwie hätte ich gedacht, dass nach über 70 Jahren eben nochmal so gesagt werden muss, tausend Dank, es war wundervoll und jetzt gehen wir neue Wege.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Und ich glaube, für den gesamten Prozess muss man vielleicht einfach so für den Hintergrund wissen, dass es zum ersten Mal wirklich ein standardisiertes Ausschreibungsverfahren gab. Also unterschiedliche, ich weiß nicht, ob man in dem Fall von Bietern spricht, aber Unternehmen, die eben Partner sein wollten und auch dann Pitches einfach machen mussten. Und du hast es gesagt, es ist ein Business Case. Also es wussten auch im DFB, ich meine, wir haben ja generell im Verband, sagen wir mal, eine sehr medienfreundliche Kultur. Also viele Dinge kommen an die Öffentlichkeit, bevor sie geplant an die Öffentlichkeit kommen. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Deswegen war da eine sehr, sehr kleine Gruppe einfach eingeweiht. Und es war also natürlich sehr hoch aufgehängt. Also auch ich wusste mit Veröffentlichung quasi
Krass.
Bescheid. Natürlich wussten wir, dass es dieses Verfahren gibt und auch, dass eine Entscheidung ansteht. Aber klar, eigentlich hätte ich mir die nicht kurz vor den Länderspielen während einer Abstellungsperiode gewünscht, ne? Aber dieses Verfahren war eben auch aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten, nachvollziehbaren wirtschaftlichen Aspekten so angesetzt und dann wurden beide Partner gleichzeitig informiert und auch relativ zeitnah eben dann die Entscheidung veröffentlicht und diese emotionale Welle war ja enorm krass. Ich finde auch verständlich, weil natürlich, also klar, diese gewachsene Partnerschaft und ja, also ich glaube, die Entscheidung für den Partner, der es dann halt nicht mehr ist, in 2 Jahren, also auch das muss man ja mal sehen, ne? Das ist immer scheiße. Und über die Art und Weise, wie das dann kommuniziert wurde, kann man, finde ich auch, unterschiedlicher Meinung sein. Absolut. Ich glaube, was für uns einfach intern jetzt bleibt, ist, dass wir unglaublich gut mit Adidas zusammengearbeitet haben auf operativer Ebene und einfach eine Heim-EM vor uns haben. Ich meine, wir sind bei denen zu Gast, ne? Und da ist es, glaube ich, für uns als Mannschaft einfach total wichtig, dass natürlich die Entscheidung nicht cool finden, wirtschaftlich aber nachvollziehen können. Ich glaube, das hat Björn Gulden jetzt auch öffentlich schon gesagt. Aber diese emotionale Bindung zur Nationalmannschaft weiter bestehen bleibt und das, ja, auch wenn die Kommunikation überraschend war und auch hart, glaube ich, einfach. Also es wurde ja sehr nüchtern kommuniziert. Das ist ja auch das, was du gerade geschildert hast. Dass es aber trotzdem zur Mannschaft eine emotionale Bindung gibt und dass jetzt auch die nächsten 2 Jahre noch gelebt wird.
Ja, und das gab jetzt auch nochmal dieses richtig nice, meiner Meinung nach richtig nice Trikot. Ja. Auch das war so eine starke Kommunikation, hat richtig
die übrigens sehr, also auch gemacht. Also da hat Adidas die Lorbeeren verdient, ne?
Ja,
die,
ja, genau. So. Das
geht auf ihren Nacken.
Und das schwört jetzt richtig ein auf ein cooles Turnier. Vielleicht können wir noch 2 Punkte kurz auf das Turnier noch werfen. Wie gesagt, 2,5 Wochen oder so, bevor es jetzt losgeht.
Oh Gott.
Panik in den Augen. Wie geht es jetzt für dich weiter?
Ja, wir haben quasi diese Woche noch zur Vorbereitung. Auch aufgrund dieser Kaderbekanntgabe ist da echt noch ein bisschen was zu tun, was jetzt so Informationen an Journalistinnen angeht, aber auch ja organisatorische Vorbereitungen einfach. Und dann ist Samstag Pokalfinale. Da sind wir mit der sportlichen Leitung und von da aus geht's direkt rüber ins Weimarer Land, ins Trainingslager. Da sind wir die ersten 5 Tage noch mit einer kleineren Gruppe, weil natürlich aufgrund von Champions League Finale und auch die Leverkusener werden natürlich ein bisschen später kommen, nach dem, was sie diese Saison alles abgerockt haben. Aber genau, da sammeln wir uns quasi das erste Mal und dann geht es schon weiter nach Herzogenaurach. Dann stehen noch 2 Vorbereitungsspiele an und dann geht's schon los.
Dann geht's los. Ja. Schottland, Ungarn, Schweiz sind in der deutschen Gruppe. Was sind denn deine Hoffnungen, deine Wünsche für diese Heim-EM?
Ja, ich glaube, wichtig ist das erste Spiel. Also ich glaube, da sind einige Jungs bei, die jetzt 2018 und 2022 erlebt haben.
Ich habe mir gerade meine Kopfhörer selber rausgehauen, Entschuldigung, ja.
Genau, wie beschissen es ist, das erste Spiel von so einem Turnier zu verlieren. Und dass es einfach so eine Hypothek ist, die ja jetzt 2-mal dann nicht mehr irgendwie gut gemacht werden konnte oder aufgeholt werden konnte. Und ich glaube, gegen Schottland, das wird einfach von der Atmosphäre Wahnsinn und kann irgendwie so der Auftakt in ein neues, anderes Sommermärchen als 2006, aber eine unfassbar coole Zeit werden. Und darauf freue ich mich riesig. Gerade auch nachdem, wie Katar gelaufen ist. Ne? Das war
worüber
alles,
wir auch noch eine ganze Folge machen könnten und ich auch voll gerne machen würde. Aber ja, vielleicht machen wir noch mal Part 2 irgendwann nächstes Jahr. Ja,
also ich glaube, auch nach den letzten beiden Spielen, man merkt so, Deutschland hat Bock und jetzt wollen wir es irgendwie zusammen rocken.
Voll. Mann, und ich hoffe, wir machen es. Und ich überlege auch gerade, ob wir die Shootout-Kategorie jetzt cutten. Aber komm, wir machen sie noch schnell hinten dran.
Gerne.
Und dann machen wir hier zu. Wir rocken jetzt auch noch das Shootout. Franzi, lieber vor oder hinter der Kamera?
Boah. Beides.
Einfach beides cool. Gibt dir beides was.
Ja, also ich bin mehr hinter, aber ich mag es auch mal davor tatsächlich.
Ja, cool. Was ist das für dich am bedeutendste Sportereignis, bei dem du bis jetzt dabei warst?
Olympische Spiele. Vielleicht sage ich aber, ach so,
Da war es ja dreimal.
Ja, das stimmt. Also ich meine, Sommerspiele sind natürlich geil, einfach weil du draußen bist, das Wetter ist nice und du erlebst unfassbar viel. Aber Pyeongchang war so, was die Emotionen angeht, noch mal eins drüber, würde ich sagen.
Glaube ich. Und du wolltest gerade sagen, vielleicht wird es jetzt die Heim-EM.
Ja, ich hoffe.
Ich hoffe auch. Ich drücke die Daumen. Was war dein bisher am schwierigsten? Nochmal, 1, 2, 3. Was war dein bisher schwierigster Kommunikationsfall?
Boah, tatsächlich Katar. Mhm. Und ich würde auch im Nachhinein sagen, es ist ordentlich schief gegangen.
Spannend. Oh mein Scheiße, ich will noch eine halbe Stunde jetzt. Das holen wir noch mal nach.
Ja.
Ich verspreche es dir, ich pische mich noch mal an. Sport machen oder gucken?
Auch schwierig. Würde ich auch wieder beides sagen. Aber ich gucke es schon richtig, richtig gerne, muss ich sagen.
Ja, ist gut. Wir haben ja gerade schon von deinem wilden Alltag erlebt, der eigentlich kein Alltag ist. Was ist denn das wichtigste Tool oder Programm, das deinen Alltag ein bisschen einfacher macht?
Teams. Wow, richtig bitter, weil so klassisch und öde. Aber ja gut, am wichtigsten ist eigentlich mein Handy, muss ich sagen. Mhm. Weil das, also da brauche ich auch zwei Akkus am Tag.
Ah, krass, okay,
sick. Aber Teams ist so intern, für die interne Kommunikation sehr wichtig. So.
Für die externe Kommunikation doppelter Handy-Akku.
Genau.
Okay. Was ist dein Lieblingsfußballstadion in Deutschland?
Ah, auch spannend. Die Arena auf Schalke.
Ja.
Feldins Arena.
Überrascht jetzt nicht. Und, speaking of doppelter Telefonakku, wie hoch ist deine Screentime während eines großen Turniers?
Boah. Wow. Tatsächlich kann ich das von Katar gar nicht so sagen. Ich würde aber schätzen, da sie sowieso schon relativ hoch ist. Ich hoffe, dass es keine zweistellige Stundenanzahl wird.
Ja, krass, aber ich kann es mir vorstellen. Die ganze Zeit am Regeln ist sie. Cool, Franzi, das waren alle meine Fragen. Und wie gesagt, ich hätte noch tausend Fragen weiterstellen können. Holen wir hoffentlich nochmal nach, vielleicht ein kleines EM-Recap und dann bauen wir nochmal Katar ein. Vielleicht kann man das ja ein bisschen vergleichen, dann weiß ich nicht. Würde mich total freuen.
Eins von beiden wird auf jeden Fall der traurigere Part. Aber gut, gehört auch dazu. Speaking auf Fehler.
Ja, genau. Und es wird nie so kacke, wie man dachte und nie so geil, wie man sich gewünscht hat. Deswegen
sehr schöner Abschluss.
Wird schon einfach laufen, nicht wahr? Aber du darfst natürlich das allerletzte Wort haben und dich nochmal an unsere ZuhörerInnen wenden mit einem kleinen Pep-Talk, warum man immer an seine Wünsche und Träume glauben soll und da hinterher sein muss, ohne sich davon abbringen zu lassen.
Eigentlich, wie gesagt, du hast gerade schon das Richtige gesagt mit dem Spruch, mit dem wir begonnen haben. Aber ich glaube, was so einen selber angeht und die Zielstrebigkeit, mit der man das Ganze angehen soll, nie aufhören, an sich zu glauben. Weil, ich hatte, glaube ich, als Kind niemals die Idee, dass ich mal Pressesprecherin der Männernationalmannschaft im Fußball werde, habe aber auf diesem Weg dahin, der ja gar nicht so weit weg ist von dem, was ich mal ursprünglich werden wollte, so viele coole Menschen kennengelernt und Situationen erlebt. Wir haben darüber gesprochen, Olympia, auch die WM, auch wenn es am Ende nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das gewünscht hatten. Aber ich glaube, auf diesem Weg gibt es einfach so viele schöne und spannende Sachen, die immer wieder neue Türen öffnen. Und allein dafür lohnt es sich, seine Ziele zu verfolgen.
So schön. Franzi, tausend Dank. Hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank, Lisa.
Für die EM. Halte durch und holt das Ding.
Das wäre perfekt. Ich gebe es weiter.